Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt sie Eva Bahner am Equal Pay Day, an dem Tag also, bis zu dem Frauen umsonst gearbeitet haben, wenn man die Verdienstlücke, aktuell 18% zwischen Männern und Frauen, in Arbeitszeit umrechnen würde. Darunter auch viele Pflegekräfte, Supermarktkassiererinnen und Reinigungskräfte.
Das sind diejenigen, die in diesem Jahr als Heldinnen des Alltags bezeichnet wurden. Aber diese Menschen, diese Frauen verdienen mehr als warme Worte und Applaus. Sie verdienen nicht nur Respekt, sondern bessere Löhne und Arbeitsbedingungen,
sagte Arbeitsminister Hubertus Heil heute bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor. Generell unabhängig vom Geschlecht, das zeigt ein Sozialbericht, der heute veröffentlicht wurde, trifft die Pandemie Menschen mit niedrigem Einkommen am stärksten und sie verschärft das Armutsrisiko. Mehr dazu gleich. Aber es gibt auch gute Nachrichten heute. Sie haben es vielleicht gerade gehört. Die EU-Kommission hat sich zusätzlich 4 Millionen Impfstoffdosen bei BioNTech und Pfizer gesichert, die explizit in Corona-Hotspots eingesetzt werden sollen, vor allem auch in den Grenzregionen, um Kontrollen innerhalb der EU zu vermeiden. Davon könnte nicht nur Bayern profitieren, sondern auch das Saarland, denn an der deutsch-französischen Grenze werden besonders viele Infektionen mit mutierten Viren nachgewiesen. Und auch die dort ansässigen Unternehmen, die dürften sich freuen, die mit größter Kraftanstrengung ihre französische Belegschaft derzeit regelmäßig testen. Von dort berichtet Tonja Koch.
Zusätzliche Impfdosen für die Grenzregionen würde die Situation vor allem für Pendler und Unternehmen entlasten. Nach Tschechien, der Slowakei und Teilen Tirols war vergangene Woche auch das an das Saarland grenzende französische Departement Moselle von der Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuft worden. Grenzübertritte nach Deutschland sind seitdem nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test möglich. Ausnahmen für Pendler gibt es keine. Um stationäre Grenzkontrollen zu verhindern, hat die Landesregierung daher zunächst den Unternehmen im Land 150.000 Testkits kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie werden von der Industrie- und Handelskammer verteilt, Hauptgeschäftsführer Frank Thome.
Das ist ein freiwilliges Testregime, aber genau das brauchen wir als Signal für die Bundesregierung, mit der Grenze zu Frankreich anders umgehen zu können als mit der Grenze zu Tschechien. Und die Alternative wären Kontrollen, das möchte keiner.
Zwar sind in Windeseile hüben und drüben der Grenze Testzentren aus dem Boden gestampft worden, aber sie können den Ansturm kaum bewältigen, da sich etwa 14.000 in Frankreich wohnende Pendler alle 48 Stunden testen lassen müssen. Größere Unternehmen, darunter der Automobilzulieferer ZF, haben daher mit Hilfe externer Anbieter auf dem Betriebsgelände eigene Teststraßen eingerichtet. Mitarbeiter können über den Tag verteilt Termine buchen und erhalten ihr Ergebnis aufs Handy oder per E-Mail. Inzwischen habe sich auch der anfängliche Unmut, dass nur Grenzgänger Tests absolvieren müssen, gelegt, berichtet der stellvertretende Betriebsrat von ZF in Saarbrücken, Mario Kless.
Zu Beginn war keine Akzeptanz da, da hat man von Diskriminierung geredet. Jetzt sagt man aber ja, wenn man es denn nun halt muss, ist es schon eine Erleichterung. Wobei die meisten, die den Test machen, den Kopf schütteln und sagen, das ist Aktionismus. Man ist von Zeiten von Berlin viel zu weit weg, um das hier einschätzen zu können. Und das Verständnis für diese Maßnahmen fehlt überwiegend.
Auch der Rollladenbauer Lacal setzt auf eine unternehmenseigene Teststrategie. Denn 60% seiner 320 Beschäftigten sind Grenzgänger. Lacal-Geschäftsführer Heiko Sonnekalb hat eigenes Personal medizinisch schulen lassen und sich am Markt ausreichend Testkits gesichert. Pro Monat rechnet er mit einem fünfstelligen Betrag, den er aufwenden muss, um den Anforderungen zu genügen.
Ist also auch nichts. Da müssen wir schon viele Produkte verkaufen, um das Geld zu verdienen.
Aber es sei im eigenen wirtschaftlichen Interesse, sich über Corona-Tests abzusichern, bis mehr Menschen geimpft seien, so Sonnekalb.
Momentan ist es so, dass wenn wir das selbst anbieten können, wir das auch relativ gut bewerkstelligt bekommen, dass der Produktionsablauf zwar schon beeinträchtigt ist, aber im Gegensatz zu einer Komplettschließung oder starke Beeinträchtigung, weil die Mitarbeiter krank ist oder nicht über die Grenze kommt, ist das kleinere Übel, das man mit Sicherheit temporär bis in den Sommer oder darüber hinaus tragen kann.
Aber nicht alle Unternehmen könnten die zusätzlichen Kosten eigener Testkonzepte schultern, sagt die IHK. Wohl auch deshalb haben sich die deutschen Wirtschaftsverbände gegen verpflichtende Corona-Tests ausgesprochen und favorisieren stattdessen die Einbindung ihrer Betriebsärzte in eine umfassende Impfstrategie.
Über das Testen im Saarland berichtete Tonja Koch. Anfangs dachte man noch, die Pandemie sei ein Gleichmacher, weil das Virus ja auch vor reichen Menschen nicht Halt macht. Mittlerweile kristallisiert sich allerdings heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Ungleichheit in Deutschland wird größer. Vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen sind die Leidtragenden. Dies geht aus einem Sozialbericht hervor, den das Statistische Bundesamt heute mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung veröffentlicht hat. Volker Fintermer hat die Details.
Die Corona-Pandemie hat an dem grundsätzlichen Dilemma nichts geändert. Im Gegenteil, die Lockdowns haben den Trend sogar noch verstärkt. Wer in Deutschland einmal unter die Armutsgrenze rutscht, bleibt immer öfter länger arm. Dem heute vorgelegten Datenreport zufolge beträgt der Anteil der dauerhaft von Armut bedrohten Menschen in Deutschland inzwischen 44% und ist damit deutlich gestiegen. Und die Pandemie wirkt nochmals verstärkend. So berichten für den ersten Lockdown vor genau einem Jahr 17% der an- und ungelernten Arbeiterinnen und knapp 14% der einfachen Angestellten von finanziellen Schwierigkeiten. Also fast jeder Fünfte mit niedrigem Einkommen. Allen voran Alleinerziehende und Selbstständige. Aber auch Zugewanderte berichten fast doppelt so häufig von finanziellen Schwierigkeiten wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Für Thomas Krüger, den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, ist das eine bedrückende Entwicklung.
Generell lässt sich sagen, dass die Corona-Pandemie bestehende Ungleichheiten abbildet oder tendenziell verstärkt hat. Und bezogen auf Kinder muss man einfach sagen, dass die Gesellschaft nicht nur insgesamt ungleicher geworden ist, sondern eben auch perspektivisch ungleicher wird.
Etwa auch beim Zugang zu digitalen Unterrichtsformaten, wo Familien mit niedrigem Einkommen oftmals die nötige Ausstattung fehlt, was sich unweigerlich auf die Chancengleichheit auswirkt und einen Bildungsrückstand für die Zukunft befördert. Dass der Lockdown erkennbar wieder alte Rollenmuster verstärkt, liegt aber auch an den nach wie vor wirkmächtigen gesellschaftlichen Vorstellungen. Fast 60% der Befragten zwischen 24 und 43 Jahren denken, die Gesellschaft spreche einer vollerwerbstätigen Mutter mit einem 2-jährigen Kind ab, eine gute Mutter zu sein. Aber nur 17% der direkt Befragten glauben, dass dem wirklich so ist. Da gibt es also noch einen erheblichen Aufklärungsbedarf.
Wie die Pandemie das soziale Gefüge verändert, Volker Fintermer. Und noch etwas hat sich verändert im letzten Jahr, das Straßenbild. Es gibt nämlich mehr Fahrräder. Die Gründe, die liegen auf der Hand. Angst vor Ansteckung in der U-Bahn, frische Luft oder einfach ein Fahrradurlaub statt einer Fernreise. Einige haben ihre alten Fahrräder aus dem Keller geholt und viele haben sich ein neues angeschafft, zum Teil auch mit E-Motor. Dass die Fahrradbranche zu den Gewinnern der Krise gehört, das zeichnet sich schon lange ab. Heute hat die Fahrradbranche dies bestätigt mit Zahlen. Daniela Siebert berichtet aus Berlin.
10 Uhr heute Morgen, Anruf beim Fahrradladen in Berlin-Wilmersdorf, der soeben erst geöffnet hat. Ein Interview? Heute? Keine Chance, sagt der Händler. Keine Zeit. Die Leute stünden schon jetzt Schlange vorm Laden. Seine Kunden können derzeit nach telefonischer Terminvereinbarung für Reparaturen oder Fahrradkauf wieder in den Laden kommen. Sonne und blauer Himmel mögen heute in der Hauptstadt den Bedarf befeuern, doch schon das ganze letzte Jahr lief so ähnlich. Unglaublich, fasst David Eisenberger zusammen, der Pressesprecher vom Zweirad-Industrieverband, und ZIV-Geschäftsführer Ernst Prust geht ins Detail. Bestseller sind demnach immer noch Elektrofahrräder.
Der Anteil E-Bike am Gesamtmarkt hat sich im Berichtsjahr von 31,5% auf 38,7% erhöht. Damit ist der E-Bike weiterhin die größte Modellgruppe im Fahrradbereich.
Insgesamt errechnet der ZTV für 2019 fast 10 Milliarden Euro Gesamtumsatz bei Fahrrädern und Zubehör. Und auch Thomas Kunz vom Handelsverband Zweirad VDZ bilanziert das letzte Jahr positiv.
Das Jahr 2020 entwickelte sich für den Fahrradfachhandel nach einem Schock im Frühjahr durch den sogenannten ersten Covid-19-bedingten Lockdown zu einem außerordentlichen Umsatzerfolg. Begünstigt durch eine anhaltende Schönwetterlage konnten deutlich zweistellige Umsatzzuwächse generiert werden. Die Fahrradbranche gehört zu den wenigen Handelsbranchen, die den Umsatzverlust in der Lockdown-Phase teils innerhalb von 2 Wochen zum Großteil wieder aufgeholt hatte.
Insgesamt seien Markenfahrräder zunehmend gefragt, beobachtet man in der Branche, und die Kundschaft investiere immer mehr in ihre Zweiräder. Inzwischen liege der durchschnittliche Preis bei 630 Euro für ein normales Fahrrad und bei 2.975 Euro bei einem Rad mit Elektroantrieb. Das bedeutet Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr von 35%, respektive 65% allein für E-Bikes. Modelle mit Akkuunterstützung werden inzwischen in allen Sortimenten und Regionen angeboten, mit kuriosen Erscheinungen. Thomas Kunz vom Handelsverband Zweirad.
Tendenziell ging die Nachfrage eher in den sportlichen Bereich. Selbst die eher werktauglichen E-Mountainbikes fanden auch bei flacher Topografie großes Interesse.
Die hohe Nachfrage sei diversen Effekten der Pandemie geschuldet, analysiert Kunz. Etwa, dass manche zur Sicherheit jetzt lieber mit dem Fahrrad fahren als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder dass das gesparte Urlaubsgeld nun eben in ein neues Fahrrad fließt. Als die Pandemie vor einem Jahr Fahrt aufnahm, gehörten die Lieferketten auch in der Fahrradindustrie mit zu den ersten Opfern. Heute ist die Lage diesbezüglich uneindeutiger. Von Seiten des Handels heißt es aktuell kein Problem. Schwieriger ist es nach wie vor für die Hersteller. Da gäbe es immer noch Verzögerungen der Lieferung von Kabeln und Rahmen aus Asien, sagt Ernst Brust. Ein Grund dabei seien die Engpässe und hohen Preise im Containerhandel. Insgesamt schaut die Branche aber zuversichtlich auf das kommende Jahr. Der Handel rechnet mit Preissteigerungen im Verkauf bis zu 20%, auch wegen der hohen Nachfrage. Jetzt gibt es laut VDZ aber vielerorts noch sehr restriktive Regelungen, wann man über Click und Meet hinausgehen darf, also limitierte Besucherzahlen mit vorheriger Terminvergabe. Doch die Lager seien voll und damit viel Kapital gebunden, beklagt Thomas Kunz. Auch daraus resultiert seine Kernforderung an die Politiker in der ganzen Republik.
Eine Öffnung der Fahrradgeschäfte unabhängig vom Inzidenzwert, da der gesamte Einzelhandel und somit auch der Fahrradfachhandel bewiesen hat, dass die Geschäfte nicht der Infektionsherd sind, sondern vom RKI auch als äußerst niedrig eingestuft werden.
Sagt der Fahrradbranchenlobbyist im Beitrag von Daniela Siebert. Und wir kommen zum Fall Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hatte Wirtschaftsprüfern ja jahrelang etwas vorgemacht, bis schließlich im vergangenen Sommer Luftbuchungen in Milliardenhöhe ans Licht kamen. Es folgte der Absturz des einstigen Börsenstars, der zuletzt im DAX war, der einen massiven Schaden für Aktionäre zur Folge hatte und auch für das Image von Aufsichtsbehörden und Politikern. Seitdem untersucht ein Ausschuss im Bundestag den Fall und die Zwischenbilanz, die fällt ernüchternd aus, berichtet Theo Gers.
Eine Naturkatastrophe war die Wirecard-Pleite im Juni letzten Jahres nicht. Da sind sich die Vertreter von FDP, Linken und Grünen im Wirecard-Untersuchungsausschuss schon heute ganz sicher. Im Gegenteil, man hätte es kommen sehen können, nicht nur wegen mehrerer sehr detaillierter Zeitungsartikel in der Financial Times. Für Florian Tonka, FDP, gab es auch sonst zahlreiche triftige Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, denen die Finanzaufsichtsbehörde BaFin oder auch die zuständige Staatsanwaltschaft in München hätten nachgehen können, um nicht zu sagen, hätten nachgehen müssen. Und so kommt Tonka zu einem vernichtenden Urteil über die bisherigen Zustände in der Finanzaufsicht.
Was wir gesehen haben und feststellen können, ist, dass wir durch die Bank weg Probleme haben bei der Wahrnehmung von Verantwortung. Egal, ob ein Prüfer von EY uns erklärt, was ein Testat alles nicht aussagt, oder ob Vertreter der BaFin oder der Bundesbank oder der Staatsanwaltschaft uns erklären, wofür sie nicht zuständig sind. Wir konnten nichts anderes feststellen, als dass wir in Deutschland eine Kultur der Nichtverantwortung haben. Und unser Eindruck ist übrigens, dass das eher schlimmer wird, je weiter man in der Hierarchie nach oben geht.
Oder in einem kurzen Satz:
Wir sind überreguliert, aber die Durchsetzung der Regeln ist schwach.
Auch für Fabio De Masi von den Linken ist der Wirecard-Untersuchungsausschuss schon jetzt ein Erfolg. Und das nicht nur, weil zwischenzeitlich einige Verantwortliche, etwa der bisherige BaFin-Chef Felix Hufeld, ihren Posten geräumt haben. Hufeld und die BaFin hätten einfach kein richtiges Jagdfieber entwickelt, meint De Masi und spricht dann von einem kollektiven Führungsversagen, das bis ins Finanzministerium reiche, dem die BaFin untersteht. Und so zielt auch Daniel Bayers von den Grünen auf Finanzminister Olaf Scholz.
Ich habe den Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus letztem Sommer noch sehr genau im Ohr, der gesagt hat, voran nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen. Ich glaube, wir können heute feststellen, dieses Versprechen hat der Finanzminister nicht gehalten. Im Gegenteil, sein Ministerium hat die Aufklärung erschwert.
Besonders stoßen sich die Aufklärer der drei Oppositionsparteien daran, dass die Finanzaufsicht viele falsche Entscheidungen traf, etwa im Januar Februar 2019. Damals erließ die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, mit dem die Aktie von einem von angeblicher Spekulation getriebenen Absturz an der Börse geschützt werden sollte. Daniel Bayers:
Es war der vermutlich größte Fehler unserer Behörden, diese Entscheidung zu treffen, denn man hat sich in diesem Moment auf die Seite von Kriminellen gestellt und hat gegen diejenigen, die kritische Fragen stellen, gegen Journalisten, gegen Marktteilnehmer ermittelt. Und wenn unsere Behörden damals eben nicht so dilettantisch vorgegangen wären, dann wäre dieser Betrug von Wirecard vermutlich sehr viel früher aufgedeckt worden und der Schaden hätte zumindest kleiner ausfallen können.
Und so haben die Aufklärer noch viele Fragen, vor allem an die prominenten Zeugen Olaf Scholz und Angela Merkel. Beide werden im April aussagen. Allein für die Befragung von Scholz ist ein voller Tag eingeplant und ob es in die Nacht geht, will heute niemand ausschließen.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Viele hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt, doch dann wurde der Hauptstadtflughafen BER doch noch eröffnet im vergangenen Herbst, mitten in der Pandemie und mitten in der größten Krise der Luftfahrt. Und zwar unter Engelbert Lüttke-Dahldrup. Nach mehr als 4 Jahren Dauerkrise hört Dahldrup nun auf, früher als geplant, also aufhören, wenn es am schönsten ist. Für den BER gilt das sicherlich nicht. Claudia van Laak zu den Hintergründen.
Er hat den BER ans Netz gebracht, jetzt will er nicht mehr. Engelbert Lüttke-Dahldrup, der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, hört frühzeitig auf, will nicht bis März 2022 BER-Chef sein. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, sagte der 64-Jährige der Berliner Morgenpost. Mit 9 Jahren Verspätung eröffnete der BER Ende Oktober letzten Jahres. Engelbert Lüttke-Dahldrup sagte damals:
Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich. Berlin und Brandenburg haben ein neues Tor zur Welt. Es war ein langer Weg. Es war kein einfacher Weg. Deshalb feiern wir heute auch keine Party, sondern wir machen einfach auf.
Lüttke-Dahldrup, zuvor Staatssekretär im Bundesbauministerium, schaffte das, woran einige vor ihm gescheitert waren. 3 BER-Chefs, darunter Ex-Bahnchef Hartmut Medorn, hatten während der Bauarbeiten das Handtuch geworfen, bekamen die Skandalbaustelle nicht in den Griff, vergrößerten das Chaos sogar noch. Lüttke-Dahldrup hielt durch. Das rechnet ihm auch die Opposition hoch an, so der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Greff.
Dass der Flughafen BER im Jahr 2020 endlich ans Netz gegangen ist, ist ganz wichtig für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg, für ganz Deutschland. Das war ein peinliches Desaster, was sich da jahrelang abgespielt hat. Und das ist mit Sicherheit auch eine Leistung, die der jetzige Geschäftsführer vollbracht hat.
Sachorientiert, weitgehend standhaft gegenüber politischem Druck und extrem strukturiert. So lässt sich die Arbeitsweise von Engelbert Lüttke-Dahldrup beschreiben. Die Pandemie verhagelte allerdings seine Bilanz. Statt die Schulden der Flughafengesellschaft durch einen erfolgreichen Start des BER Stück für Stück abzubauen, werden sie immer größer. Gut möglich, dass die desolate finanzielle Lage ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung des BER-Chefs gespielt hat, seinen Vertrag frühzeitig zu beenden. Das Passagieraufkommen im letzten Monat ist um mehr als 90% eingebrochen im Vergleich zum Februar letzten Jahres. Bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag steht deshalb eine Teilentschuldung der Flughafengesellschaft auf der Tagesordnung. Der Vorschlag, die 3 Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund sollen Schulden in Höhe von 1,1 Milliarden Euro übernehmen. Nur so sei es möglich, dass der BER irgendwann wieder auf solide finanzielle Beine komme.
Und der BER-Aufsichtsrat wird sich dann auch mit der Nachfolge Dahldrups beschäftigen, Claudia van Laak berichtete. Auf Apple-Produkten steht Designed in California. Wichtige Technologiebausteine kommen aber auch aus Deutschland, etwa aus dem Großraum München. Dort investiert nun Apple nochmal kräftig, wie Johannes Lenz berichtet.
In den kommenden 3 Jahren soll der Großteil der Milliardeninvestition von Apple nach München fließen. Hier ist der US-Konzern bereits bestens vernetzt. Seit 1981 ist Apple in München vertreten. Hier soll nun auch das europäische Zentrum für das sogenannte Chip-Design entstehen, also die Entwicklung drahtloser Halbleiter für iPhone, MacBook und Co. Diese hat Apple früher von Herstellern wie Qualcomm und Intel bezogen. Doch der US-Konzern verfolgt schon länger die Strategie, die wichtigsten Halbleiter selbst zu bauen. Bereits im Sommer 2019 hat Apple die Mobilfunk-Modem-Sparte des Chip-Giganten Intel bei Kirchheim in Baden-Württemberg übernommen. Nun also soll das neue Entwicklungszentrum in der bayerischen Landeshauptstadt entstehen. Mit Hunderten von neuen IT-Kräften. Unter anderem sollen sie die neuen Möglichkeiten in der 5G-Technologie erforschen. Bereits heute ist München Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa mit fast 1500 Ingenieuren. Insgesamt beschäftigt Apple in Deutschland rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Soweit Johannes Lenz. Und wir bleiben in Bayern und schauen nach Herzogenaurach, dort, wo die modische Grundausstattung in Pandemiezeiten teilweise herkommt. Jogginghose, Hoodie, Turnschuhe mit drei Streifen von Adidas nämlich. Da sollte man doch meinen, dass der Sportartikelausrüster davon profitiert. Weit gefehlt, wenn man sich die Jahresbilanz ansieht, denn die geschlossenen Läden in Europa, die reißen hier ein großes Loch. Viktor Goitgar berichtet.
16% weniger Umsatz hat das Unternehmen gemacht. Beim Gewinn steht sogar ein Minus von 78% in der Bilanz. Das Corona-Jahr hat also auch dem Sportartikelhersteller ordentlich zu schaffen gemacht. Anleger an der Börse schauen aber in die Zukunft, denn in 2021 will der Konzern beim Umsatz wieder deutlich zulegen. Vor allem soll der Online-Umsatz steigen. Wenn der Konzern seine Produkte direkt verkauft und nicht über den Handel, bringt das mehr Gewinn. Außerdem will Adidas auch bei grünen Sportartikeln und Innovationen zulegen. Das Problem: aus Branchenkreisen schlägt Konzernchef Kaspar Rohrstedt immer mehr Kritik entgegen. Gerade bei Innovationen sei der Konzern zu langsam, auch das reine Image der Adidas-Marke zu wenig im Trend bei den Zielgruppen. Zu robust außerdem Rohrstedts Führungsstil. Viele Führungskräfte haben den Konzern verlassen. Und Adidas hat eine schwere Altlast. Vor Jahren hatte man die Sportmarke Reebok gekauft. Die geriet auf Schlingerkurs. Mal richtete sie sich an sportaffine Frauen, mal an martialische Kampfsportler. Jetzt will der Konzern die Marke losschlagen, doch das ist einfacher gesagt als getan. Vertrieb, IT, Beschaffung, bei Reebok und Adidas ist das in den meisten Ländern eins. Reebok also aus Adidas auszugliedern, dürfte eine Mammutaufgabe werden.
Soweit Viktor Goitgar. Und diese Aussichten, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Ja, Frau Werle, was macht denn der Kurs der Adidas-Aktie heute?
Ja, Adidas-Aktien steigen, gehören zu den großen Gewinner. Im DAX sind jetzt 3% höher, denn nicht nur der Adidas-Chef blickt nach vorn, auch Anleger blicken nach vorn, nutzen vielleicht auch wirklich diese modische Grundausstattung, die Adidas liefert in diesen Corona-Zeiten. Und die Hoffnung auf steigende Umsätze, die lässt sie bei Aktien zugreifen.
Adidas will ja dennoch weiter wachsen und das versprach heute auch der Bayer-Chef gegenüber Investoren. Wie kam das denn an?
Der Bayer-Chef will vor allem mit den mittelfristigen Zielen punkten, hofft, dass es wirklich in allen Sparten Zuwächse gibt, also im Agrargeschäft, im Pharmageschäft, im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Er hofft auf steigende Umsätze. Zuletzt hatte Bayer ja eher mit Negativschlagzeilen von sich reden gemacht. Da geht es um diese vielen Rechtsstreitigkeiten, um die angeblichen Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup. Tausende Klagen gab es deshalb in den USA. Das ist ein Erbe des amerikanischen Saatgutriesen Monsanto. Bayer hatte den Konzern übernommen, um im Agrargeschäft besser punkten zu können. Das war wirklich ein Kauf mit vielen, vielen Risiken und Nebenwirkungen. Erst einmal muss es in diesem Bereich zu Lösungen kommen und erst dann ist auch wieder der Blick frei für andere Themen. Bayer-Aktien heute dennoch satte 2,5% im Plus.
Ja, und der DAX als Ganzes, der hat heute ja schon ein neues Rekordhoch markiert. Was treibt denn derzeit die Kurse?
Es ist wirklich eine Wahnsinnswoche. Montag, Dienstag, Mittwoch, jeden Tag ein neues Rekordhoch beim DAX. Der DAX ist heute Nachmittag bis auf 14.560 Punkte gestiegen. Wenn man das mal vergleicht, vor einem Jahr, das war Mitte März 2020, da brach der DAX bis auf 8.255 Punkte ein. Ja, ich kann es nur wiederholen, es ist die Hoffnung auf ein normales Leben, es ist die Hoffnung auf bessere Zeiten, die die Kurse so steigen lässt.
Schauen wir noch auf ThyssenKrupp, der Industriekonzern, der verschärft seinen Sparkurs in der Stahlsparte und will dort weitere 750 Stellen abbauen. Seit einem Jahr läuft ja schon der Abbau von 3000 Stellen. Wie kam das denn heute an?
Die Stahlsparte war ja eins der wichtigsten Bereiche des Konzerns, ist mittlerweile zum Sorgenkind geworden, hat lange tiefrote Zahlen geschrieben. Für ThyssenKrupp sei der Stellenabbau nötig, um den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Pandemie zu begrenzen. So heißt das. Aktien von ThyssenKrupp aber 1,5% im Minus.
Wie hält sich der Euro?
Der wird mit einem $1,18,90 gehandelt. Die Umlaufrendite von -0,36 auf -0,35% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,715,96.
Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank nach Frankfurt. Andy Warhol Now. Über die Ausstellung im Kölner Museum Ludwig können Sie gleich mehr erfahren nach den Nachrichten, dann in Kultur heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.